Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Radio Frei Erfurt, im Radio Lotte Weimar, im Radio SRB Saalfeld-Rudolstadt und im offenen Kanal Jena. Wir, Björn und ich, hallo Björn.
Hi Jessica.
Sprechen heute mit einer großen Distanz zueinander und mit Michael Rudolph, Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen, via Videokonferenz mit ihm und sprechen über die aktuelle Situation, über die Maßnahmen, die rund um das Coronavirus ergriffen wurden und welche Konsequenzen diese für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Dazu haben wir ein Interview aufgezeichnet vorab mit Michael und das werden wir heute hören.
Ja, seid gespannt auf Homeoffice, Arbeitsschutz am Arbeitsplatz, Kurzarbeitergeld und wie es mit der schwarzen Null und eventuellen Rettungsschirm aussieht in den nächsten Wochen. Dann viel Spaß mit dem Interview.
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute mit Michael Rudolph, Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Hallo Michael.
Hallo.
Michael, du bist Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen und du bist in deinem Beruf selbst viel unterwegs und ständig auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen der Mitgliedsgewerkschaften, aber auch mit Betriebs- und Personalräten, mit Haupt- und Ehrenamtlichen im DGB, mit Politikerinnen und Politikern und vielen anderen Menschen. Wie beeinflusst denn die derzeitigen oder wie beeinflussen die derzeitigen Vorsichtsmaßnahmen zur Verhütung einer weiteren Ansteckung mit dem Covid-19-Virus eigentlich deinen Arbeitsalltag?
Ja, du hast meinen Arbeitsalltag ansonsten, finde ich, eben relativ gut beschrieben. Für mich ändert sich das gerade genauso wie für viele andere Menschen auch, indem ich mich im Prinzip nur noch zu Hause aufhalte. Ich kann meine Arbeit in der Form des Homeoffice machen. Das kann nicht jeder. Bei mir geht das. Aber das heißt im Prinzip, dass ich gefühlt den ganzen Tag nur noch telefoniere und die der Bewegungsradius ist irgendwie zwischen Küche und Dachboden.
Ja, sehr gut. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Es gibt derzeit viele Kolleginnen wie du, die von zu Hause aus quasi im Homeoffice arbeiten können. Was ist denn dazu eigentlich Wichtiges zu wissen?
Ja, das Interessante an der Diskussion finde ich im Moment, ich habe ja selber auch Kinder, dass immer so getan wird, als wenn mit der Frage Homeoffice die Kinderbetreuungsfrage gleich mitgelöst ist. Das ist mitnichten so. Und ich würde mir schon wünschen, dass Arbeitgeber auch eher darauf achten und für sich auch wissen, dass die Menschen, die Homeoffice machen und dabei Kinder betreuen müssen, sich zum Teil aufreiben, dass sie entgegengesetzte Schichten zu Hause machen, um A, der Arbeit nachkommen zu können und B, auch die Kinder zu betreuen. Das ist für viele eine enorme Belastung, die sie jetzt auch auf sich nehmen, um sowohl Arbeit als auch die ganzen erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nachzukommen. Ansonsten gelten natürlich die Regeln, die auch zu beachten sind. Es muss sichergestellt sein, dass man vernünftig arbeiten kann und es muss vor allem auch selber sichergestellt sein, dass man sich im Rahmen der üblichen Arbeitszeiten bewegt. Aber das ist im Moment gerade eine ganz besondere Situation und eine ganz besondere Herausforderung für viele Menschen, insbesondere für die, die halt auch in einem Familienverbund leben und Kinder zu betreuen haben, die normalerweise in die Kita oder in die Schule gehen würden.
Und kann Homeoffice direkt vom Arbeitgeber angeordnet werden?
Ich würde das jetzt auch mal für die Situation beantworten. Ich glaube, im Moment ist das sehr unstrittig, dass überall da, wo das Homeoffice möglich ist, das auch gemacht wird. Und die Kolleginnen und Kollegen nehmen das auch dankbar an, die Möglichkeit, weil es ja auch dem Schutz der eigenen Person dient. Generell kann der Arbeitgeber das nicht so einfach anordnen, sondern muss schon den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, beziehungsweise wenn er sagt, dass Homeoffice gemacht werden soll, dann muss er halt auch die Arbeitsmittel dafür zur Verfügung stellen. Im Moment läuft das alles gerade auch so, dass viele ihre eigenen privaten Arbeitsmittel nutzen, um das umsetzen zu können. Das kann man im Normalbetrieb so nicht machen. Da ist es schon auch die Aufgabe des Arbeitgebers, für die technische Ausstattung etc. pp. Zu sorgen.
Du sagst gerade Normalbetrieb. Wir haben natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, sondern die in den Betrieb müssen, die weiterhin ihre Tätigkeit im Betrieb ausführen müssen. Welche Maßnahmen müssen denn Arbeitgeber ergreifen, um die Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Betrieb zu schützen, im Zweifelsfall auch vor einer Infektion mit dem Covid-19-Virus zu schützen?
Da müssen im Prinzip die gleichen Regeln gelten wie jetzt auch für den privaten Bereich. Wir hören natürlich schon die ersten Klagen, wo Beschäftigte auch sagen, ja, der Arbeitgeber, außer mir zu empfehlen, keine Fahrgemeinschaft mehr zu bilden mit meinen Kolleginnen und Kollegen, fällt ihm im Betrieb relativ wenig ein. Ich meine, ja, die Unternehmen müssen jetzt dafür sorgen, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann an der Arbeit. Das ist manchmal nicht so einfach. Und sie müssen vor allem dafür sorgen, dass die Hygienestandards stimmen, dass die Bäder, die Maschinen etc. pp. Regelmäßig gereinigt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, sich regelmäßig die Hände zu waschen, Pausen einzulegen. Sonst wird das auch mit den privaten Kontaktbeschränkungen nichts bringen. Wenn wir das nur im privaten Bereich haben, an der Arbeit aber alles weiterläuft wie bisher, wird die Strategie zur Eindämmung des Virus nicht aufgehen und auch die öffentlichen Maßnahmen werden noch sehr viel länger aufrechterhalten werden müssen, als wir uns das vielleicht alle wünschen. Da sind jetzt die Arbeitgeber gefragt, aber nicht nur, auch die Betriebsrätinnen, Betriebsräte, die Personalräte müssen damit eingebunden werden, gemeinsam mit den Betriebsärzten und auch den Leuten von den Landesämtern für Arbeitsschutz, jetzt die geeigneten Maßnahmen für die Betriebe zu finden, umzusetzen, um den Virus effektiv eindämmen zu können, sodass wir dann auch schnellstmöglich wieder aus den privaten Beschränkungen oder den Beschränkungen für das öffentliche Leben wieder rauskommen.
Wir haben jetzt über unsere Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die quasi im Homeoffice sind, die im Betrieb arbeiten können, welche Maßnahmen da ergriffen werden müssen. Es gibt allerdings leider auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund dieser Maßnahmen eben nicht mehr so arbeiten können, wie das eigentlich normalerweise der Fall ist, die in Kurzarbeit gehen müssen. Ganz kurz dazu, die Kurzarbeit ermöglicht Unternehmen, die in Krisenzeiten die Produktion und die Dienstleistung reduzieren oder in den Betrieb auf null herunterfahren müssen, fortzubestehen. Für die Beschäftigten können Arbeitgeber dann Kurzarbeitergeld bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen und dieses Kurzarbeitergeld gleicht dem fehlenden Lohn teilweise aus. Teilweise heißt, dass Arbeitnehmerinnen 60% des vormaligen pauschalierten Nettogehalts bekommen. Berufstätige Eltern erhalten 64%. Der DGB sagt, 60% vom Netto bzw. 67% vom Netto reichen nicht. Was fordert der DGB und warum?
Erstmal vorneweg. Wir können froh sein, dass wir diese Sicherungselemente bei uns im Sozialsystem haben. In Italien gibt es die beispielsweise nicht. Da schlägt die Krise wesentlich direkter durch, beziehungsweise werden jetzt solche Sicherungselemente vereinbart. Das Sozialsystem hilft uns an der Stelle gerade durch die Krise. Warum die 60% oder 67% nicht reichen? Wir haben jetzt eine Situation, die ist sehr besonders, weil viele Betriebe unmittelbar 100% in Kurzarbeit gehen. Das heißt, die Arbeit komplett einstellen. Das heißt für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie auch mit einem Mal von 100% Einkommen auf bis zu 60% runtergehen. Gerade für Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, ist das eine Riesenherausforderung, weil die Miete wird trotzdem fällig, die Mietnebenkosten werden fällig, Telefon, Autos, muss alles weiter bezahlt werden. Und um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, eine Kollegin oder ein Kollege, die tariflich in einem Hotel beschäftigt sind, kriegen jetzt 840 Euro im Monat. Das muss reichen. Mit Kindern 938. Das wird nicht gut gehen. Das reicht nicht aus. Die Kolleginnen und Kollegen stehen da vor existenziellen Problemen. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine Aufstockung mindestens auf 80%. Die Arbeitgeber werden in dieser Sondersituation sofort stärker entlastet, als das sonst der Fall ist. Die kriegen zu 100% die Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erstattet. Und wir sagen, das Mindeste an der Stelle jetzt, um soziale Gerechtigkeit auch herzustellen, ist, dass die Arbeitnehmerbeiträge weitergereicht werden an die Kolleginnen und Kollegen und damit das Kurzarbeitergeld auf 80% aufgestockt werden. Sonst werden viele in der Situation absaufen. Und wir brauchen die soziale Gerechtigkeit gerade jetzt auch in diesen Krisensituationen.
Was wäre denn aktuell, also in der Situation, in der sich Beschäftigte aktuell befinden, zum Beispiel bei Kurzarbeitergeld 0, sie bekommen 60% oder 67%. Was ist, wenn sie jetzt aktuell deswegen ihre Miete nicht mehr zahlen können?
Was gut ist, auch da ist die Bundesregierung aktiv geworden, hat gesagt, sie macht einen Kündigungsstopp bis Juni. Die Vermieterinnen und Vermieter können niemanden kündigen, nur weil er jetzt in der Zeit seine Miete nicht nachkommen kann. Aber das löst ja das Problem nicht. Die Miete muss ja irgendwann auch bezahlt werden. Und deswegen brauchen wir diese Aufstockung. Es ist gut, dass wir den Schutz haben, aber wir brauchen jetzt auch das Geld, um die Miete zu bezahlen.
Also ich habe gestern mit einer Kollegin von Faire Mobilität geredet bezüglich der ganzen Situation Spargelernte und Co. Was sagst du zu dem Vorschlag von Frau Klöckner als Alternative sozusagen, die Leute, die Kolleginnen aufs Land zu schicken?
Naja, den Bock hat sie geschossen, indem sie gesagt hat, die Löhne seien in dem Bereich frei aushandelbar. Wir haben Frau Klöckner und auch die Landwirtschaftsminister in den Ländern sofort daran erinnert, dass auch da der Mindestlohn gilt und das nicht frei aushandelbar ist. Was ich sehr bedenklich finde, ist, dass die Arbeitgeber jetzt reagieren auf unsere Forderung, Aufstockung des Kurzarbeitergeldes mit der Forderung nach Ausweitung der Hinzuverdienstmöglichkeiten zum Kurzarbeitergeld, beispielsweise indem man in die Landwirtschaft geht. Das ist ein beispielloser Akt der Entsolidarisierung, jetzt den eigenen Beschäftigten zu sagen, wir geben euch nichts, aber ihr könnt ja, wenn ihr mehr braucht, woanders hingehen zu arbeiten. So sieht kein gemeinsamer Weg aus der Krise aus. Das ist keine Lösung. Wenn das jemand machen möchte, bleibt das natürlich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen unbenommen zu den Löhnen, die dort auch zu zahlen sind. Aber das kann nicht die Lösung für die finanziellen Probleme in der Krise sein.
Es gibt ja jetzt quasi die Soforthilfen für die Thüringer Unternehmen, wo die Rede ist von bis zu 9.000 Euro direkt unkompliziert. Da muss nicht zurückgezahlt werden, was ja schon sehr fix geht. Aber wir haben jetzt bei unseren Kolleginnen jetzt das Kurzarbeitergeld. Was wünschst du dir eigentlich noch mehr, was die Regierung aktuell für unsere Kolleginnen an Sozialleistungen noch hinzugeben soll, beziehungsweise irgendwelchen Schutz, dass sie nicht weiter hinabfallen, wie man es eben, also wie du das Beispiel zum Beispiel in Italien oder auch wie gerade die Diskussionen zum Beispiel in den USA geführt werden?
Die Hilfen seitens der Regierung an der Stelle jetzt für die Unternehmen, aber auch für die Solo-Selbstständigen sind natürlich wichtig. Auch die Arbeitsplätze zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft jetzt nicht komplett in die Binsen geht in der Krisenzeit. Aber natürlich kann man die soziale Frage nicht ausblenden. Was in Thüringen gut ist, ist, dass die Landesregierung jetzt auch gleich auf die Kommunen zugegangen sind und hat gesagt, lasst uns die Kita-Gebühren aussetzen für die Zeiten, in denen jetzt die Kitas geschlossen sind. Das ist natürlich eine gute Hilfe, auch für die betroffenen Eltern. Und natürlich wäre es gut, wenn die Landesregierungen dann auch drüber nachdenken, wenn der Bund jetzt nicht einspringt, beispielsweise auch die Lohnersatzleistung für Eltern, die nicht arbeiten gehen können, weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, aufzustocken auf die 80%. Es ist schon auffällig, dass im Moment gerade sehr schnell und sehr unbürokratisch die Hilfen mobilisiert werden, die an die Arbeitgeber gehen. Ich würde mich freuen, wenn die sozialen Nöte da ähnlich schnell bearbeitet würden und man da an der Stelle auch nachsteuert und zusieht, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht absaufen.
Die letzten Tage, wenn ich mit Kollegen und Freunden rede, treibt mich so ein bisschen was um. Manche Unternehmen führen relativ schnell Kurzarbeit ein. Es gibt Massenentlassungen. Hast du das Gefühl, dass manche Unternehmen vielleicht jetzt gerade die Situation nutzen, um Personal loszuwerden? Wenn ich zum Beispiel höre, dass in der Milchproduktion massiv Kurzarbeit geführt wird, wo ich das nicht nachvollziehen kann, weil ja trotzdem die Lebensmittelproduktion weiterlaufen muss, die Kühe immer noch Milch produzieren. Ist das vielleicht für Unternehmen oder für gewisse fiese Unternehmen gerade eine Möglichkeit, um Kolleginnen loszuwerden? Wie ist da so deine Einschätzung?
Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass das massenhaft ausgenutzt wird. In jeder Situation hat man schwarze Schafe rumlaufen. Die muss man im Zweifel auch stellen. und muss dann auch kontrollieren, ob das notwendig ist. Aber mein Eindruck ist schon der, dass die Betriebe gerade sehr bemüht sind, ihren Fortbestand und auch die Beschäftigten zu schützen. Die Frage ist, das wird jetzt eine Zeit lang gut gehen. Die Prognosen gehen auch dahin, dass die Mittel, die im Moment gerade eingesetzt werden, da möglicherweise nicht ausreichen. Da wird man nochmal drüber reden müssen. Aber natürlich müssen wir auch ein Auge darauf haben, dass jetzt Unternehmen die Situation nicht ausnutzen, um Dinge durchzuziehen, die sie längst machen wollten oder beispielsweise auch Kurzarbeitergeld mitnehmen, ohne in Kurzarbeit zu sein. Das wäre Betrug. Ich empfinde das aber gerade nicht als Massenphänomen.
Wir hatten es auch vorhin schon mit Solo-Selbstständigen, gerade in den Kulturbereichen, Künstlerinnen, gibt es jetzt vermehrt wieder den Ruf nach dem bedingungslosen Grundeinkommen als Absicherung. Das Thema ist ja jetzt eigentlich schon viele Jahre in der Diskussion. Wir haben da auch als DGB Beschlusslage, aber jetzt zu sagen, wieder ein neues Phänomen, wo man wieder danach ruft. Wie ist so deine Einschätzung jetzt in der aktuellen Lage zum bedingungslosen Grundeinkommen?
Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass das Sozialsystem im Moment gut funktioniert und uns dabei hilft und vor allem den Beschäftigten dabei hilft, gut durch die Krise zu kommen. Bestandteil ist natürlich auch, dass individuelles Einkommen dort zumindest zu einem gewissen Prozentsatz abgedeckt wird beziehungsweise auch versichert wird. Dafür bezahlen ja die Beschäftigten auch Beiträge. Ich halte das bedingungslose Grundeinkommen auch in dieser Situation nicht als geeignetes Instrument, dort das wesentliche Sicherungssystem zu sein, sondern es geht darum, jetzt in der Krisensituation die Einkommen zu sichern. Und danach werden die Löhne auch wieder von denen bezahlt, die sie bezahlen müssen, nämlich von den Arbeitgebern. Was bei den Solo-Selbstständigen jetzt eine gute Lösung wäre, ist, die nicht automatisch durchsacken zu lassen in den ALG-2-Bezug, sondern zu gucken, ob man jetzt nicht die Kolleginnen und Kollegen auch nachträglich in der Arbeitslosenversicherung versichern kann, indem der Staat jetzt sagt, wir übernehmen die Beiträge dafür und ihr tatsächliches Einkommen dann Bezugspunkt für die Lohnersatzleistung wird und nicht ein gleiches Grundeinkommen für alle.
Wir wollen jetzt mal ein bisschen weg von sozusagen den Fragen der Sozialleistungen und auch im Betrieb gehen, sondern eher mal drauf schauen, mal drüber reden, was macht eigentlich die aktuellen Einschränkungen, wenn es um Versammlungsfreiheit geht, man kann sich nicht mehr frei bewegen. Jena führt jetzt eine Maskenpflicht ab nächste Woche. Also wir haben gerade eine Situation, wo wir, glaube ich, vor 2 Wochen noch gedacht haben, das wird nicht passieren. Gerade so die Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit ist jetzt so eingeschränkt worden. Ja, Merkel hat doch in ihrer Rede gesprochen, sowas gab es theoretisch noch nie in den letzten 30 Jahren. Wie siehst du die aktuelle Lage und vor allen Dingen die schnelle Umsetzung von solchen Regeln und auch außer Kraft treten von Grundgesetznormen?
Sagen wir mal so, das ist ja gerade eine sehr besondere Situation, in der jetzt zur Bekämpfung der Pandemie Maßnahmen verhängt werden, an die sich die Menschen auch sehr bereitwillig halten. Ich glaube, es gibt da einen großen Konsens gerade in der Gesellschaft, dass das notwendig ist. Natürlich darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass dadurch Grundwerte eingeschränkt werden. Wenn da ein relativer Konsens besteht, ist das erstmal okay, und vor allem auch, wenn das vorübergehend geschieht. Das, was man jetzt beachten muss, ist, dass da aus einer Sondersituation nicht plötzlich eine Art von Normalität wird. Das wäre nicht hinnehmbar. Man muss mit Einschränkungen von Grundrechten immer sehr sorgsam umgehen, weil sie die Basis für unsere Demokratie sind. Ich finde, das hat sich in Thüringen gerade auch im Februar und im März gezeigt, wie wichtig diese Grundrechte sind, in Form einer öffentlichen Demonstration eine Meinung auf die Straße zu tragen. Ich erinnere daran, 18.000 Menschen, die gegen die Ministerpräsidentenwahl mit Stimmen der AfD protestiert haben. Das ist nur möglich, wenn wir solche Grundrechte haben. Und die müssen unberührt bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich im Moment gerade den Eindruck, dass da großer Konsens herrscht, dass man jetzt gerade besser nicht sich massenhaft auf der Straße versammelt. Das darf aber auf gar keinen Fall ein Normalzustand sein, weil das würde dann unser demokratisches Zusammenleben in der Tat gefährden.
Ja, wenn wir gerade nach Ungarn gucken, können wir gerade froh sein, dass ja Rechte oder Faschisten nicht an der Regierung so beteiligt sind.
Ja, das stimmt. Also diese Sondersituation lässt gerade die Menschen mit einem reaktionären Weltbild, lässt die Herzen höher schlagen. Da müssen wir wachsam sein. Und ich garantiere euch auch, also wenn wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter im Moment den Eindruck hätten, es ginge darum, dauerhaft demokratische Elemente in unserem Zusammenleben auszuhebeln, würden wir sofort die Stimme erheben und das nicht einfach hinnehmen. Gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die in Thüringen gemacht worden sind. In diesem Jahr, aber auch vor 30 Jahren.
Michael, das Gefühl ist, die Wirtschaft kollabiert gerade. Die einen sagen, wie du sagtest, wir haben den Konsens, dass wir zu Hause bleiben, soziale Kontakte zurücknehmen und auch im Betrieb mehr Abstand halten. Jetzt gehen die Diskussionen wieder los, dass man eigentlich die Wirtschaft wieder ankurbeln müsste, damit wir nicht in eine weitere Rezession rutschen, quasi, dass wir wieder eine Wirtschaftskrise haben und wir irgendwann die Probleme haben, dass wir auch die jetzigen Kredite etc. nicht mehr zurückzahlen können. Wie ist gerade so deine Einschätzung zu der wirtschaftlichen Lage? Du unterhältst dich ja auch mit Cameron und Co. Hast du da so ein Gefühl, wo es hingeht?
Das Problem ist, das kann im Moment noch niemand mit Bestimmtheit sagen. Im Moment ist davon auszugehen, dass der Einbruch der Wirtschaftsleistungen sich bis dato im Rahmen der Krise 2009, also der Finanzmarktkrise, bewegt, aus der wir ja auch wieder ganz gut rausgekommen sind. Die Frage ist insgesamt, wie lange wird das dauern? Wie lange hält der Shutdown an? Und auch damit ist die Frage ja noch nicht zu Ende diskutiert, sondern wir werden Steuermindereinnahmen haben. Vor allem die Kommunen wird das stark belasten. In Fragen auch Finanzierung, Kinderbetreuung, öffentlicher Personennahverkehr etc. pp. Und ich bin gerade sehr froh, wie einhellig Fragen nach Schuldenbremsen zurückgewiesen werden, genauso wie nach der schwarzen Null. Es wird gerade das einzig Richtige getan, nämlich auf Kredit finanziert Unterstützungsprogramme zu fahren, um einen weitestgehenden Einbruch der Wirtschaftsleistung zu verhindern, soziale Verwerfungen zu verhindern. Aber wir müssen diese Diskussion dann natürlich auch weiterführen bis nach der Krise. Also wenn der Shutdown vorbei ist und die Produktion, die Arbeit wieder anläuft, wird das flankiert werden müssen durch Konjunkturprogramme. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal hinweisen auf die Frage Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Das ist natürlich auch ein Einbruch der Nachfrage. Gerade Familien, die über wenig Einkommen verzichten, geben dieses Einkommen auch komplett aus. Das heißt, wir haben dort einen Einbruch in der Nachfrage unmittelbar von 40%. Das wird sich auch auf die Gesamtwirtschaftsleistung niederschlagen. Das heißt, auch dort hätte das einen stabilisierenden Effekt. Aber wir dürfen jetzt nicht aufhören, wenn die Menschen wieder an die Arbeit gehen, dürfen wir nicht glauben, das sei jetzt alles vorbei, sondern das muss auch wieder flankiert werden durch konjunkturelle Maßnahmen. Und dann ist es auch wichtig, dass man nicht einen Schuldenplan, Tilgungsplan auflegt von 5 oder 10 Jahren, der dann die Probleme nach hinten verlagert und das Geld in der öffentlichen Hand nicht mehr da ist, sondern das muss länger gestreckt werden. Und wir müssen jetzt endlich von diesem Dogma weg. Nur der schlanke Staat hilft, nur die schwarze Null hilft und wir brauchen die Schuldenbremsen auf Gedeih und Verderb. Ich finde, was sich jetzt gerade gezeigt hat, ist, wir brauchen anständig finanzierte Sozialversicherungssysteme, wir brauchen gut funktionierende Krankenhäuser und einen handlungsfähigen Staat. Das ist das, was uns gerade den Arsch rettet und ich wünsche mir, dass wir das nicht vergessen in der Debatte dann nach der Krisenzeit.
Glaubst du, dass die schwarze Null des letzten Jahrzehnts uns ein bisschen auch in die Misere mit reingeritten hat, wenn es darum geht, Ausstattung von Krankenhäusern, Bezahlung von Pflegekräften, aber auch die Anzahl von Pflegekräften wurde in den letzten Jahrzehnten massiv runtergefahren, aber auch der Breitbandausbau, Schulen. Also wir haben gerade viele Probleme, die jetzt so auftauchen, die eigentlich hätten mit den letzten Jahren mit Geld gelöst werden können. Wie ist so deine Einschätzung?
Ich glaube, dass im Moment gerade alle, die der Meinung waren, man muss im großen Stil Krankenhausbetten abbauen und Pflegepersonal abbauen, sich schämen. Das reicht schon. Ja, die Situation zeigt, dass das ein Riesenfehler war. Und ich sage mal so, da ist die Situation in Thüringen die eine. Die Situation in Spanien und in Italien, wo die deutsche Bundesregierung nach der Finanzmarktkrise gesagt hat, so, das ganze Ding muss jetzt finanziert werden, indem es Einschnitte in die Gesundheitssysteme, in die Sozialsysteme gibt, indem Löhne gekürzt werden. Ich glaube, das führt uns gerade vor Augen, dass das genau der falsche Weg war. Der hat uns an der Stelle jetzt, also ich meine, niemand hat mit einer Pandemie gerechnet. Klar, so. Aber es zeigt, wohin diese Politik führt. Und ich hoffe, dass der Weg aus dieser Krise ein anderer ist als der Weg aus der Finanzmarktkrise aus dem Jahr 2009, nämlich durch eine solidarische Finanzierung und auch eine Vergemeinschaftung der Schulden in Europa. Ich sage das an der Stelle ganz bewusst, weil mir das auch wichtig ist. Wir können die Kolleginnen und Kollegen in Italien, in Spanien, mit denen wir sonst gemeinsam Handel treiben, Wirtschaft treiben, Produkte herstellen, jetzt nicht im Regen stehen lassen. Das ist eine Krise, die uns alle angeht und aus der müssen wir dann auch gemeinsam wieder raus. Aber wichtig finde ich, das Credo muss jetzt sein, gut funktionierendes Gesundheitssystem, gut funktionierende soziale Sicherungssysteme und ein Staat, der jederzeit in der Lage dazu ist, in solchen Krisensituationen einzugreifen.
Du hast eben schon kurz von Vergesellschaftung oder von wir übernehmen alle die Schulden sozusagen europaweit. Ist ja jetzt die Diskussion mit den Eurobonds, Corona-Bonds. Gestern hat Stefan Kürzel auch kurz was dazu gesagt. Kannst du kurz unseren Hörern erklären, was eigentlich genau mit diesen Eurobonds gemeint ist?
Also wir hätten in Italien die Situation, dass die Verschuldung, wenn Italien die Krise jetzt selber finanzieren müsste, wovon man jetzt auch vom Prinzip erstmal ausgeht, aber dann die Staatsverschuldung in diesem Jahr unmittelbar bei 200% des Bruttoinlandsproduktes liegt. Das heißt, die Zinsen schnellen in die Höhe und auch wieder die Spekulationsmöglichkeiten gegen einzelne Staaten. Und da helfen Eurobonds, indem man sagt, die komplette europäische Wirtschaftsleistung und das Vermögen ist die Sicherheit. Das heißt, nicht ein einzelnes Land nimmt die Schulden auf, sondern die Europäische Union als Gemeinschaft nimmt die Schulden auf, um die Folgen dieser Krise zu finanzieren. Das ist ein solidarisches Prinzip, was einzelne Länder schützt. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, um zu vermeiden, dass an dieser Krise möglicherweise am Ende die Europäische Union auseinanderfliegt. Weil das hätte für uns alle wesentlich dramatischere Konsequenzen. Nicht nur die Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit, die wir in den letzten 30 Jahren empfunden haben, sondern wenn man sich alleine die Wirtschaftsbeziehungen anguckt. Die wenigsten Produkte werden doch heute noch komplett in einem Land hergestellt. Wir haben Lieferketten, wir haben Handelsbeziehungen, wir arbeiten, wir wirtschaften zusammen. Das ist unsere Gegenwart und die ist bedroht, wenn wir jetzt einzelne Länder alleine lassen mit der Krisensituation. Das darf nicht passieren und deswegen brauchen wir so gemeinsame Mechanismen, Schulden aufzunehmen.
Ich hatte einen Artikel gelesen von der Schönwetter Europa. Quasi, wenn alles gut läuft, funktioniert's und wenn wir Krisen haben, ja, ist Europa handlungsfähig? Die Staaten ziehen sich zurück. Wir sehen es gerade mit Moria. Europa schottet sich auch nochmal ab. Wie stehst du dazu gerade?
Wie gesagt, ich bin da sehr besorgt. Also gerade an der Frage, wie wir gemeinsam Krisen lösen, wird sich die Zukunft der Europäischen Union zeigen. Ja. Und da darf Solidarität kein Wort bleiben. Ja, es reicht nicht, jetzt Intensivpatienten aus Italien aufzunehmen hier in den Krankenhäusern. Das ist zwar wichtig, ja, aber das ist nicht die langfristige Lösung des Problems, sondern die langfristige Lösung des Problems ist, dass wir in ganz Europa, in allen Ländern gute Sozialsysteme, gute Gesundheitssysteme haben. Darum muss es jetzt gehen und das wird uns nur gemeinsam gelingen.
Danke dir, Michael.
Ja, das war ein gutes,
ich danke euch.
Ein gutes Schlusswort auf jeden Fall, nochmal an die Solidarität zu appellieren. Vielen Dank, Michael, und wir hoffen, wir sprechen uns bald wieder, vielleicht auch mal wieder in einem Face-to-Face-Interview.
Tschüss.
Sehr gerne.
Tschüss.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
So, herzlich willkommen zurück. Das war unser Interview mit Michael Rudolph, Bezirksvorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Ja, das war eine sehr spannende Diskussion und wir hoffen, dass wir einigen von euch wichtige Informationen nochmal zusammenfassen konnten und dass wir auch die Position des Deutschen Gewerkschaftsbundes euch nochmal näher bringen konnten. Ihr findet all diese Informationen und auch noch viele weitere auf der Homepage des DGBs, aber auch natürlich für die Zielgruppe junge Beschäftigte, Studierende, Auszubildende, PraktikantInnen auch auf den Netzwerken, sozialen Medien der DGB Jugend und vor allen Dingen auch der DGB Jugend Thüringen, auf Instagram, auf Facebook, auch auf Twitter. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr uns auch direkt anschreiben. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten eben auf diesen Kanälen und natürlich auch über unsere Homepage, auf der auch unsere E-Mail-Adressen stehen. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges nächstes Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas.
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.